Praktikum Blindenschule Sevenoaks. Der Student und angehende Lehrer Julian Walkowiak im Gespräch mit Gerhard Wagner.
Mein Name ist Julian Walkowiak. Ich bin jetzt 25 Jahre alt. Und im vergangenen Jahr war ich an der Dalton House School in Sevenoaks, eine Einrichtung für blinde und auch lernbehinderte Kinder und junge Erwachsene. Und dort habe ich meinen Zivildienst gemacht.
Wie sind Sie eigentlich zu dieser Tätigkeit gekommen?
Zu dieser Tätigkeit bin ich gekommen, weil ich schon seit 5 Jahren Mitglied des österreichischen Auslandsdienstes war. Und ich wollte immer schon meinen Zivildienst im Ausland machen. Und da trat ich dieser Organisation bei. Und die haben verschiedene Stellen im Ausland weltweit verstreut. Und nachdem ich mich immer schon nach einer sozialen Stelle umgeschaut habe, habe ich dann die Stelle in England, im Süden von England, in der Nähe von London, in Sevenoaks gefunden. Und habe mich sehr dafür interessiert, da ich ja auch Lärm studiere und es ja im Großen und Ganzen eine Schule ist.
Ja, wie war es dann für Sie, wie Sie an eine Schule mit behinderten Kindern gekommen sind und was ist Ihnen da als erstes aufgefallen?
Ja, am Anfang, als ich zum ersten Mal in einen Gemeinschaftsraum gekommen bin, wo die ganzen Kinder sich aufgehalten haben in der Pause, habe ich mal gar nicht gewusst, was ich machen soll. Die Kinder waren sehr aktiv, die sind sofort auf mich zugekommen, haben mir irgendwelche verrückten Fragen gestellt und waren auch gleich sehr zugänglich und haben mich berührt und ich war ja ganz neu, ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich mit denen allen umgehen soll und habe mich erstmal so langsam eingewöhnen müssen.
Also es steht im Internet, dass das eine Blindenschule ist, aber war es eine reine Blindenschule?
Das ist mittlerweile keine reine Blindenschule mehr.
Sondern?
Sondern jetzt kommen auch viele Kinder, Jugendliche, also es fängt schon im Kindergartenalter an, mit Lernbehinderungen, Verhaltensstörungen, Lernbehinderungen, körperlich beeinträchtigt.
Und das haben Sie auch gleich am Anfang mitbekommen?
Das habe ich sofort mitbekommen, ja, das hat man sofort gesehen.
Was ist anders am Verhalten, was ist irritierend am Verhalten? Also ich nehme an, Sie waren ja schon als Lernstudent auch an Schulen in Österreich, in AHS oder NHS. Was war da anders?
Na, was mir aufgefallen ist, dass sie keine grundsätzlichen Verhaltensregeln haben, wie wir sie kennen von unseren Schulen hier im Regelunterricht, sondern so gewisse körperliche oder Distanzen wurden einfach nicht eingehalten. Sie sind sofort auf mich zugekommen, haben mich gleich am Arm gezogen, haben mir gleich ganz private Fragen gestellt und ja, man wird da gleich mit offenen Armen empfangen und ist gleich ein Vertrauter. Aus deren Sicht gesehen.
Aber das bedeutet doch, man muss sich distanzieren irgendwo.
Am Anfang, glaube ich, macht man das automatisch. Das war so ein Schutzmechanismus von mir. Ich wollte es dann auch nicht, aber ich habe es nicht anders können. Und dann im Laufe der Zeit, aber das Positive daran ist, dass man sich innerhalb kürzester Zeit auch wohlfühlt.
Sind Sie eigentlich im Laufe Ihres Lernstudiums oder in Vorbereitung auf dieses Praktikum darauf vorbereitet worden? Haben Sie da was gelernt, Umgangsformen oder reflektieren?
Nein, leider gar nichts.
Das heißt, es hat sich dann, wie Sie dort waren, im Laufe der Zeit, haben sich bei Ihnen Strategien herausgebildet.
Genau, das war wirklich Learning by Doing. Sobald ich dort war, habe ich mich erstmal zurechtfinden müssen, bin dann doch relativ schnell draufgekommen, wie ich mich gegenüber den Lernbehinderten auch verhalten darf und kann und was ich für richtig empfunden habe.
Was war das zum Beispiel?
Das war zum Beispiel, dass trotz des freundschaftlichen Umgangs mit denen, dass ich immer eine gewisse Distanz noch beibehalten habe müssen. Dass ich sie, natürlich habe ich ihnen immer zugehört, wenn sie mit auch persönlichen Problemen zu mir gekommen sind. Und trotzdem war ich ja nicht der Freund, sondern ich war deren Helfer, Unterstützer, in gewisser Weise auch der Lehrer. Wobei meine Funktion war, ich war ein Learning Assistant. Das heißt, ich habe die 1:1 betreut und war jetzt nicht der Hauptlehrer. Das heißt, der Umgang zwischen den Schülern der Umgang mit den Lehrern war ein anderer noch wie zu uns Aushelfern.
Mhm. Vielleicht beschreiben Sie mal prinzipiell, was hat der Lehrer gemacht, was haben Sie gemacht? Mhm.
Naja, der Lehrer war dafür verantwortlich, dass er Ihnen die Hauptaufgaben gestellt hat. Wie, ihr müsst jetzt alle eine E-Mail schreiben an die Rezeption und ein Auto reservieren für einen Ausflug. Und meine Aufgabe war es dann, dass ich mich mit Ihnen zum Computer gesetzt habe und Ihnen direkt bei der Ausführung der Aufgaben geholfen habe. Das heißt, ich habe Ihnen gesagt, jetzt macht ihr das E-Mail-Programm auf. Manche haben das auch von alleine machen können, andere haben dann Hilfe gebraucht. Dann habe ich Ihnen natürlich geholfen, wie man gewisse Wörter buchstabiert, wie man vielleicht grundsätzlich mal eine E-Mail gliedert, solche ganz normalen Dinge.
Was mir jetzt nur aufgefallen ist, ist, dass die, dass das kein herkömmlicher Unterricht gewesen ist. Mhm. Also ich meine, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass bei uns in der Schule E-Mail oder sowas, wie ist denn der Unterricht prinzipiell abgelaufen?
Ja, das ist immer auf die verschiedenen Lerngruppen darauf angekommen, wie fähig denn die Schüler waren. Und die meisten Lerngruppen, die waren wirklich nicht sonderlich fähig, akademische Arbeiten zu machen, so wie wir es von unseren Schulen hier gewohnt sind, von Mainstream-Schulen. Das heißt, es ging sehr oft darum, dass den Schülern oder den Lernern grundsätzliche Dinge des Alltags beigebracht worden sind. Wie schreibt man eine E-Mail? Wie kann ich mir einen Toast machen? Wie kann ich schwimmen?
Und wie groß waren die Klassen?
Da waren zumeist ungefähr 10 Schüler in einer Klasse.
Und waren die alle ungefähr im gleichen Alter? Also ja, das so wie bei uns auch oder gemischt?
Ja, es war ganz bunt gemischt. Die Jüngsten, die waren 16. Und die Ältesten waren sogar 22 und die waren teilweise in der gleichen Klasse.
Aha, das heißt, es ging also um Jugendliche eigentlich.
Jugendliche, ja.
Jetzt im Nachhinein gesehen, also ich nehme ja an, dass man mit der Zeit gelernt hat, mit dem Ganzen auch wirklich umzugehen. Was waren sozusagen so, wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, woran erinnern Sie sich gern zurück oder was fällt Ihnen spontan ein?
Spontan fällt man halt so ein. Der lockere Umgang an der Schule. Also ich bin wirklich jeden Tag gerne in die Schule gegangen, habe die Schüler auch jeden Tag wieder gern gesehen und die waren immer gut gelaunt. Also größtenteils, wenn sie ihre Medikamente auch alle genommen haben, dann waren die wirklich immer fröhlich und haben sich auch gefreut, dass sie uns wieder sehen, die Lehrer sehen. Es war eine positive Stimmung im Allgemeinen.
Also das heißt dann der herzliche Umgang, dieses Persönliche, was ja Ihnen am Anfang fast zu nahe gegangen ist, genau, ja. War aber dann mit der Zeit etwas, was Ihnen auch gut gefallen hat.
Absolut.
Und was ist eigentlich der Unterschied? Ich meine, natürlich, klarerweise AHS oder eine Schule mit behinderten Leuten, lernbehinderten Leuten. Was war für Sie der Unterschied? Sie kennen ja beides. Das Markanteste.
Das Markanteste. Na, ich muss wieder sagen, es war ein menschlicher Umgang zueinander. In einer AHS-Schule, bis jetzt die Erfahrung, die ich gemacht habe, da waren die Schüler immer sehr distanziert, was auch auf eine gewisse Art und Weise gut war. Aber ich bin da nie so wirklich nicht so leicht an die Schüler rangekommen. Und an dieser Behindertenschule, da konnte man doch auch über einen freundlichen Umgang miteinander näher an die Schüler rantreten und ihnen dann auch gewiss bei Lernprozessen besser beiseite stehen. Weil sie doch auf einen auch gehört haben, nicht nur jetzt, das ist der Lehrer und ich muss schon wieder dieses und jenes machen, sondern da ist wirklich einer da und der probiert mir zu helfen.
Es gab auch andere Österreicher, die das Gleiche gemacht haben, also andere Ausländer vielleicht auch. Wie viele Leute waren da, also so in ähnlichen Funktionen wie Sie?
Ja, da gab es einen Österreicher gegeben, den Nate Cooper. Das war mein Kollege vom gleichen Förderverein oder vom Trägerverein, Österreichischer Auslandsdienst. Und dann waren da noch zwei Mädchen, eins aus Deutschland und eins aus Finnland, die haben beide ihren Freiwilligendienst gemacht, den europäischen Freiwilligendienst.
Und wie sehr haben Sie sich untereinander verstanden? Was haben Sie zusammen gewohnt oder wo haben Sie überhaupt gewohnt?
Wir haben da in einem alten Schultrakt des ganzen Gebäudes gelebt und ich war zusammen mit Nate in einer Wohnung und die zwei Mädchen waren in der anderen, aber nachdem das wirklich am Land ist, haben wir auch nicht viel außerhalb des Schulgeländes oder der Ortschaft machen können. Von daher haben wir uns blendend verstanden. Wir haben auch miteinander auskommen müssen.
Haben Sie auch in der Freizeit sozusagen außerhalb der Schule mit Schülern zu tun gehabt, wenn Sie da im selben Gebäude gewohnt haben?
Nur manchmal. Also wir haben manchmal in der Früh uns um die Schüler kümmern müssen. ihnen beim Anziehen helfen, beim Waschen, beim Frühstücken. Und manchmal haben wir das auch am Abend machen müssen, weil die Schule war nicht nur eine Schule, eine Tagesschule, sondern auch gleichzeitig ein Internat für die, nicht für alle, aber für gewisse Gruppen.
Kommen wir jetzt vielleicht so zu bestimmten Dingen, die an der Schule passiert sind. Ich habe dann in den Unterlagen gefunden, Sie haben auch selbst die Brailleschrift gelesen. Also gelernt eigentlich auch. Wie war das für Sie? Also wie haben Sie das gelernt?
Ja, das war ganz toll. Also wir haben da einmal die Woche den Braille-Unterricht gehabt von einer Lehrerin, die auch Freiwilliger in der Schule war. Und ja, das ist immer so gefallen, wenn die Freiwilligen aus dem Ausland kommen sind, dass sie denen auch noch die Braille-Schrift beibringen kann. Und ja, angefangen hat es, dass wir erstmal die Maschine bekommen haben und natürlich hatten wir keine Ahnung, was man mit dem Ding macht. Und dann so langsam hat sie uns eingeführt in dieses Punktesystem und dann haben wir langsam das Alphabet gelernt und dann haben wir angefangen, Sätze abzutippen, sowohl vom Text in die Braille-Schrift als auch von der Braille-Schrift interpretiert in den Text. Und ja, so langsam haben wir uns immer besser damit zurechtgefunden und am Ende habe ich dann doch schon Texte lesen können. Natürlich, man muss immer beachten, dass wir das Ganze visuell gesehen. Wir waren visuell natürlich um einiges den blinden Schülern voraus.
Nachdem die Schüler am Computer gearbeitet haben, nehme ich fast an, dass es auch eine Braillezeile gegeben hat.
Entschuldigung, eine was?
Eine Braillezeile für den Computer mit Braillschrift, wo man die Schrift auch am Computer ertasten kann. Gab es sowas?
Ja, das ist der große Wahnsinn und die Kritik auch, die ich an der Schule ausüben möchte. Obwohl die meisten Kinder dort, wenn auch nicht ganz blind, aber zumindest sehbeeinträchtigt waren, haben die Lehrer dort meiner Meinung nach viel zu wenig mit der Braille-Schrift gearbeitet. Das heißt, teilweise sind die vor dem Computer gesessen, waren aber komplett blind und haben mit so einem Sprachprogramm über die Tastatur getippt. Das hat ihnen dann alles Getippte wieder ausgesprochen.
Also die Kinder haben nicht mit Braillezeilen am Computer gearbeitet, sondern mit Sprachausgabe. Das heißt, der Computer hat ihnen vorgesprochen bestimmte Sachen und sie hat dann auf diese Weise dann mit ihm zusammengearbeitet.
Genau so war es, ja.
Wie wurde der Computer prinzipiell im Unterricht eingesetzt?
Der wurde prinzipiell für so Research-Arbeiten eingesetzt, dass sich die Kinder ans Internet gesetzt haben und dann verschiedene Informationen probiert haben rauszusuchen. Und viel wurde dokumentiert. Das heißt, die haben immer, wenn sie einen Ausflug gemacht haben, niederschreiben müssen, wo sind sie hingefahren, wer war dabei, was haben sie dort gemacht. Das ist einfach nochmal dieses, den ganzen Ausflug oder auch die Lernprozesse, die vielleicht vor Ort stattgefunden haben, dass sie diese nochmal vorgerufen haben in ihrem Gedächtnis. weil sie meinten, natürlich so würden sie sich auf lange Zeit mehr merken. Nur das Traurige meiner Meinung nach war, dass teilweise die Schüler nach dem Ausflugsball, weil wir wieder im Klassenzimmer waren, haben die schon gar nicht mehr gewusst, wo wir waren und was wir gemacht haben. Aber das Ganze hat dokumentiert werden müssen, damit die Schule auch wieder die staatlichen Förderungen bekommen hat. Und dieses ganze Dokumentieren war auch immer mit Bildern verbunden. Das heißt, bei den Ausflügen wurden immer Fotos gemacht und dann haben die Schüler zu ihrem Text immer ein Foto einfügen müssen, wo sie auch darauf zu sehen waren. Das heißt, da gab es jetzt viele blinde Schüler, die haben teilweise eine Stunde vorm Computer verbracht und ich bin daneben gesessen und habe ihnen die Fotos beschrieben. Ja, da bist du vor der Schaukel, da bist du im Auto, egal wo wir waren, was sie getan haben. Und die Schüler haben dann nicht sehen können. Und trotzdem wurde extrem viel Zeit damit verbracht, dass alles dokumentiert worden ist, mit Bildern und Schrift. Mhm. Viele haben auch nicht mal tippen können. Das heißt, ich bin daneben gesessen und habe für sie getippt oder habe die Finger der Kinder genommen und habe die über die Tastatur geführt. Oder habe ihnen gesagt, rechts, 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 rauf, 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 links, 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 stopp. Ah, und dann haben sie getippt und dann wieder runter, 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 links, links, links. Also das war teilweise wirklich...
Das heißt, also 10-Fingersatz oder so gab es in der Schule nicht, offensichtlich.
Den hat es schon gegeben und einige wenige haben den auch gekonnt, aber die meisten nicht.
Die waren also angewiesen auf Assistenz.
Ja.
Und weil Sie gesagt haben, bei den Ausflügen sind Bilder gemacht worden, gab es auch Tonaufnahmen, die für die blinden Leute vielleicht besser verständlich sind, die man dann ins Internet stellen konnte?
Nein, das hat es nie gegeben. Keine Tonaufnahmen.
Aber es hat eine Radiogruppe gegeben in der Schule.
Das stimmt, ja.
Und was hat diese Radiogruppe gemacht? Beziehungsweise was macht sie noch? Ja,
die können da ihr eigenes Musikprogramm erstellen. Das heißt, einmal die Woche oder teilweise auch zweimal die Woche, je nach Stundenplan, geht eine Gruppe in die Radiostation. Und dort dürfen sie sich dann selbst Lieder aussuchen, meistens ihre Lieblingslieder. Und die spielen sie dann ein, es wird ausgestrahlt auf lokaler Frequenz. Und zwischendurch berichten die halt von, was sie gerade in der Schule tun, was sie am Wochenende gemacht haben, wie es ihnen generell geht. Und ja, die können da eigentlich selbstständige Programme zusammenstellen.
Also das heißt, es ist ein Lokalradio, das in der Umgebung auch zu hören ist, mit normalen Radiogeräten, also kein Internetradio, sondern
genau, auch
normales ein Radio. Richtiges Radioprogramm. Und das heißt, die Schüler stellen einerseits Musikprogramme zusammen und andererseits machen sie auch selber was.
Sie machen auch selber was, ja. Die sitzen da am Mischpult und schieben die Schalter auf und runter, drücken die verschiedenen Knöpfe.
Und die kennen sich doch gut aus.
Die kennen sich gut aus, ja. Die werden da eingeschult natürlich. Da ist immer ein Lehrer dabei und auch die Assistenten. Und ja, da sind sie auch zumeist echt lernwillig und sind sehr begeistert und in kürzester Zeit haben sie das auch raus. Das macht ihnen Spaß. Mhm. Auch mal in ein Mikrofon reinzusprechen und sich zu präsentieren. Und da müssen sie die Freunde hören zu, die Eltern. Da gab es mal einen, da kam ein Musikwunsch aus China, glaube ich, war das, weil gerade der Vater auf Geschäftsreise war. Der hat in China, ich weiß nicht wie, vielleicht gibt es doch noch eine Internetausstrahlung, nehme ich an. Der hat in China zugehört und hat sich ein Lied gewünscht. Und das Kind des Vaters war natürlich super glücklich, dass ich in China zuhört und dann sagen sie schöne Grüße zu meinem Papa nach China und für ihn spiele ich jetzt dieses Lied.
Das heißt also, in diesem Fall, wo wirklich ein konkretes Ergebnis da war, das andere Leute auch mitbekommen konnten, also eine breitere Öffentlichkeit, war auch die Motivation relativ groß. Dann habe ich noch eine andere Frage, gut, wir wissen das ja von Frickradio, aber wie war das für Sie, der Eindruck? Wie können blinde Leute moderieren? Wie können Leute mit Lernbehinderungen moderieren? Was war das für Sie für ein Eindruck? Also Sie haben sie ja zum Teil gekannt.
Ja. Ja, die können tadellos moderieren. Kommt natürlich immer auf den einzelnen Schüler drauf an. Aber viele waren da auch wortgewandt, die nicht jetzt sprachlich auch behindert waren. Und ja, die haben teilweise, haben wir ihnen Themen vorgegeben, zum Beispiel Thema Drogen. Und dann sind die Assistenten und auch der Lehrer, die sind rausgegangen aus dem Radioraum und haben denen gesagt, so jetzt diskutiert mal drüber, was haltet ihr von Drogen? Was sind Drogen? Sollte man Drogen nehmen? Womit muss man vorsichtig sein? Und dann haben die wirklich zum ersten Mal, das war das schönste Erlebnis, was ich dort gesehen habe, die haben zum ersten Mal selbstständig dann zum Diskutieren angefangen. Ohne große Leitung von einem Erwachsenen.
Also könnte man sagen, dieses Radio ist eine Art Katalysator, dass die Leute dann mit Hilfe des Mikrofons, mit Hilfe dieser ganzen Einrichtung über sich selbst hinauswachsen und Dinge zum ersten Mal tun, die sie vorher nicht gemacht haben?
Auf jeden Fall, ja.
Ich habe ähnliche Erfahrungen auch gemacht als Journalist in einer Schule, wo auch Integrationsschüler waren. Und da war auch mir ist das aufgefallen, oder die Lehrerinnen haben es mir auch gesagt, ein Schüler mit Autismus hat zum ersten Mal ich gesagt vor dem Mikrofon. Mhm. Und der am Anfang als der gegolten hat, der nicht spricht, war der Erste, der ins Mikrofon hineingesprochen hat. Also da hat man wirklich ganz deutlich die Funktion oder die Motivation gesehen, die Schüler offensichtlich gehabt haben. Und sie beschreiben etwas sehr Ähnliches offensichtlich. Mhm. Autismus, ich habe irgendwo gelesen in den Unterlagen, dass sie auch eine Schulung bekommen haben, was Autismus ist. Gab es auch Schüler, die Autismus hatten, die diese Schule gegangen sind?
Ja, da gab es einige.
Wie sind sie denn mit denen umgegangen? Weil das ist ja nicht so einfach, die ziehen sich ja eher zurück. Die waren sicher nicht diejenigen, die sich gleich am Anfang überfallen haben, oder?
Nein, die haben sich eher im Hintergrund verhalten.
Die der Stereotypenbewegungen.
Genau. Ja, das war zum ersten Mal auch für mich eine Erfahrung mit Autisten. Das war unglaublich. Am Anfang wie ich zum ersten Mal die ganzen Schüler kennengelernt habe, gab es da einen, der hat mir gleich zugewunken und hat eigentlich einen guten Eindruck auf mich gemacht. Und der hat auch schon ein bisschen älter ausgeschaut und dann habe ich mir gedacht, nein, das wird wohl einer der Betreuer oder der Lehrer sein. Weil er so ganz exakt schön ausgeführte Bewegungen gemacht hat. Und der hat ein freundliches Lächeln und auch mit Handschlag hat er mich begrüßt. Und das hat erstmal eine Zeit lang gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, okay, das ist ein Autist, die Bewegungen waren perfekt angelernt. Und dann natürlich, wie ich länger dabei war, habe ich das dann überall gesehen.
Wie haben Sie das dann bemerkt?
Eben durch diese ganz exakten Verhaltensweisen, die, wenn man öfters dabei ist und es öfters sieht, halt unnatürlich waren, weil es nicht immer in den richtigen Momenten stattgefunden hat.
Also diese Stereotypenbewegungen, die.
Ja, ja.
Ähnlich und, sind.
Und natürlich, wenn irgendwas einmal nicht laut Plan stattgefunden hat, dann sind sie natürlich ausgezuckt. Das war das Schlimmste für die. Wenn ein Lehrer nicht kommen hat können und es gab dann eine Vertretung, da hat es mal eine halbe Stunde gebraucht, bis wir die auch wieder beruhigen können.
Und was haben Sie da gelernt in dieser einen Schulung, die Sie berichtet haben, über Autismus?
Ja, da ging es grundsätzlich mal um das Krankheitsbild von Autismus. Dann haben sie uns sehr viele Fallbeispiele gebracht, wie denn ein Schüler in welcher Situation handeln könnte. Und dann, was sehr, sehr hilfreich war, dass sie auch auf einzelne Schüler der Schule eingegangen sind. Und so habe ich schon von Anfang an ein besseres Bild bekommen von den verschiedensten Leuten, mit denen ich dann im kommenden Jahr auch zusammen war in der Klasse.
Und das war, bevor Sie noch mit dem Unterrichten bzw. mit Ihrer Tätigkeit begonnen haben an der Schule?
Das war gleich in der ersten Woche.
Waren öfters Schulungen? Also Sie haben auch die Breitschrift gelernt. Gab es auch noch andere Schulungen, die Sie dort machen konnten?
Ja, da gab es auch andere. Zum Beispiel haben wir gelernt, wie wir am besten mit Rollstuhlfahrern umgehen. Wie können wir die, wenn es dann um Personal Care gegangen ist, wie können wir die vom Rollstuhl aufs Liegebett befördern oder wie vom Liegebett auf die Toilette, ohne dass wir es unserem eigenen Körper schaden? Da gab es auch dann verschiedene Kranvorrichtungen, Hebevorrichtungen und da hat man gelernt, wie geht man mit denen um, wie bedient man die. Das war zum Beispiel eine weitere Schulung.
Querido nombre, y tú te has hecho.
Sie schon berichtet hat, wo man nachher die Bilder gemacht hat. Was waren das zum Beispiel für Ausflüge? Wo waren Sie da dabei und wie war das für Sie?
Ja, da gab es zum einen Lernausflüge, wo wir zum Beispiel ins Naturhistorische Museum nach London gefahren sind oder auch zum Parlament gefahren sind. Und dann gab es andere Ausflüge, die waren einfach nur dazu da, dass die Leute in der Gesellschaft, in der Community dort auch gesehen haben, ja, die Leute von der Dortmund House School, die gehen auch raus und gehen auch in Cafés. Das war einfach, dass man die Schüler ein bisschen probiert hat zu integrieren in die Gesellschaft.
Bleiben wir noch ein bisschen beim Naturhistorischen Museum. Mhm. Wir haben ja mit blinden und mit sehbehinderten jungen Leuten zu tun. Mhm. Wie haben die Inhalte dort aufnehmen können?
Ja, das war interessant. Da habe ich einen gehabt, der war komplett blind. Und mit dem bin ich durch alle Räume gegangen und hab einfach probiert zu schildern, was ich jetzt momentan sehe. Gewisse Sachen hat er gut aufnehmen können, hat nicht weiter gefragt und bei manchen Dingen habe ich erst gemerkt, wie schwierig das ist, das wirklich mal alles in Worte zu fassen, was wir sehen, damit mein Schüler das auch irgendwie nur nachvollziehen kann. Und dann bin ich in Situationen gekommen, wo ich natürlich gesagt habe, ja, der Teil ist rot, und da bin ich drauf gekommen, na gut, rot, warum sage ich überhaupt rot? Das würde ich wahrscheinlich eh nicht viel sagen, ja. Und dann, das war eine tolle Lernerfahrung für mich und gleichzeitig war es auch schön zu sehen, wie ich ihm doch dann gewisse Teile, Objekte näher bringen kann und so, damit er auch zufrieden war, interessiert war, glücklich damit war und sich bedankt hat und dann sind wir zum nächsten Schaufenster gegangen zum Beispiel und dann wieder das Ganze. Und so bin ich mit ihm durchs Museum gegangen. Und Gott sei Dank gab es auch ein paar taktile Objekte, wo er dann auch das abfassen hat können, damit er eine Vorstellung bekommen hat, wie groß ist zum Beispiel der Flügel eines Flugzeugs oder so. Mhm.
Und würden Sie sagen, dass es ihm, demjenigen auch das gebracht hat, dass es von Ihnen beschrieben bekommen hat? Also, dass sich sozusagen diese Exkursion ausgezahlt hat?
Ja, auf jeden Fall. Das hat den Schülern allen unglaublich viel Spaß gemacht.
Sie waren auch Skifahren mit den Schülern, sogar in Italien. Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen?
Naja, da wurden noch Assistenten gesucht für diesen Skiausflug. Und ich habe mich dann gleich gemeldet, weil ich mir dachte, ich kenne die Schülergruppe ganz gut, mit denen komme ich gut klar. Und nachdem sowieso immer männliche Betreuer gebraucht werden, haben die sich dann dazu entschieden, dass sie mich mitnehmen. Naja, und dann sind wir dann mit dem Bus ungefähr 24 Stunden nach Italien gefahren. Und für viele, von den Schülern war es das erste Mal auf Ski, im Schnee. Andere sind auch schon die letzten Jahre immer mitgefahren. Weil
aber Moment, bevor wir jetzt beim Schnee sind, 24 Stunden mit dem Bus gefahren, mit Leuten, die nichts sehen, aber die auch zum Teil lärmbehindert sind, zum Teil autistisch sind. Ja. Das muss ja furchtbar anstrengend gewesen sein. Wie war das für die Schüler, wie war das für Sie? Ja. 24 Stunden?
Ja, oder waren es 20?
Ohne Übernachtung?
Zwischenstopps? Nein, ohne Übernachtung. Also im Bus geschlafen oder auch nicht geschlafen. Ja, manche sind da besser damit zurechtgekommen und andere, für die war es wirklich eine Herausforderung. Die sind doch unruhig geworden, haben zum Schreien angefangen, zum Weinen. Also ganz, ganz unterschiedlich. Aber das Gute war auch, es waren die Eltern der Schüler dabei teilweise und die haben sich natürlich gut um die kümmern können.
Und viele Assistenten nämlich auch. Viele,
ja, ja.
Was haben Sie eigentlich für Unterrichtsfächer? Haben Sie Sport auch?
Ich habe auch Sport, genau.
Sport und Englisch.
Genau, ja.
Das heißt ideal.
Super, ja.
Ja, und jetzt wollten Sie beschreiben, wie gehen blinde englische Schüler, die jetzt zum Teil auch noch eine Lernbehinderung haben, auf Skien, auf einer Piste in Italien? Wie gehen die damit um?
Naja, das muss ich mal so anfangen. Die Skilehrer, die dort vor Ort zur Verfügung gestanden sind, das waren natürlich speziell Trainierte für Gruppen mit Lernbehinderungen oder auch motorischen Behinderungen. Und die haben da so gewisse Tools gehabt, mit denen sie gearbeitet haben. Das heißt, grundsätzlich mal, es war kein Schüler jemals alleine auf der Piste. Da war immer ein Skilehrer dabei und dann noch ein bis zwei weitere Betreuer oder auch Skilehrer. Ja, und die hatten natürlich auch eine spezielle Skiausrüstung. Das heißt, die Ski, die waren vorne an der Spitze zusammengebunden mit so einem kleinen Metallstab, dass die fixiert waren und so haben die sich auf der Piste auch nicht überkreuzen können. Das war mal das erste, Flugstellung. Mhm. Man hat zwar mit dieser Ausrichtung auch die Ski parallel stellen können, wenn sie dann schon besser waren, aber zumindest eben, es ging darum, dass sie sich nicht überkreuzen können vorne. Und dann haben wir eine Schnur gehabt oder ein Band, das war an den Hüften befestigt, der Schüler, und der Skilehrer hat das von hinten noch gehalten, sodass die nicht einfach mal den Berg hinabschießen haben können. Ja, und dann die anderen zwei Lehrer, die links und rechts noch dabei waren, die haben dann immer gesagt, etwas links, etwas links, etwas rechts, etwas rechts. Der Lehrer von hinten mit diesen Zügeln sozusagen, der hat dann auch ein bisschen nachgeholfen, indem er auf der einen Seite gezogen hat oder auf der anderen. Und so haben die mal grundsätzlich gelernt, im Flug den Hang hinunterzufahren. Und dann sind diese ganzen Vorrichtungen nach und nach abgebaut worden. Das heißt, zuerst sind mal die Zügel weggekommen, da hat sich dann der Skilehrer vor den Schüler oder die Schülerin gestellt, um sicherzugehen, dass sie eben nicht wieder Schuss den Hang hinunterfährt. Und zum Beispiel war ich dann auch im Einsatz und bin hinter der Schülerin gefahren und ich war praktisch dann die Sehkraft für den rückwärts fahrenden Skilehrer und habe einfach auf Gefahren geachtet, falls irgendwelche anderen Skifahrer oder Snowboarder den Hang überqueren oder so, oder dann Pfosten war. Ja, und dann am Ende, die ganz Talentierten, die haben es dann sogar geschafft, dass der Skilehrer auch von vorne weg ist und nur mehr seitlich mitgefahren ist und wirklich den Schülern nur mehr Richtungsanweisungen gegeben hat.
Die sind dann wirklich alleine gefahren?
Komplett alleine hinuntergefahren.
Also mit Flugvorrichtung oder dann sogar ohne Flugvorrichtung?
Noch mit Flugvorrichtung, also das ist bis zum Ende geblieben.
Aber sie sind selbstständig gefahren, ja, ohne dass sie jemand gehalten, genau, gezogen oder sonst
etwas? Komplett blind, ja.
Das war, und sogar eine rote Piste habe ich irgendwo gesehen.
Eine rote Piste, ja. Also es war unglaublich, das zu sehen.
Wie ist es den Schülern gegangen?
Ja, die waren super happy natürlich. Also viele von denen waren auch zum ersten Mal im Schnee und überhaupt das Erlebnis, wie es sich anfühlt, am Hang runterzurutschen, das war schon das Höchste für sie. Und die hat es natürlich auch reihenweise hinkaut. Aber das hat ihnen überhaupt nichts gemacht. Also das Erlebnis war so prägend für sie, dass sie da auch jegliche Schmerzen auf sich genommen haben. Und das war, ja, die haben auch schon das ganze Jahr zuvor, also seit September, wie ich angefangen habe dort, haben die mir schon vom Skiurlaub erzählt. Und dann haben gesagt, ja, ich darf heuer wieder mitfahren. Und das war so ein bisschen das Highlight des Jahres.
Wie war das für Sie? Ist das ja nicht so was Besonderes? Sie können ja gut Skifahren. Muss man ja wahrscheinlich als Sportlehrer.
Ja, Skifahren an sich war nichts Besonderes für mich, aber mal blinde Leute Skifahren zu sehen, das war für mich ein erstmaliges Erlebnis und das war was sehr Besonderes. Und auch die Sehschwachen, die haben teilweise dann auch ohne diese Flugvorrichtung fahren können. Zwar auch noch mit einem Skilehrer nebenan oder einem Assistenten, aber die haben, ja, trotz ihrer Sehschwäche, haben also nicht peripheral irgendwie großartig viel gesehen, sondern auch so teilweise den Tunnelblick gehabt. Und dazu war es halt notwendig, dass seitlich wer mitfährt. Aber die sind selbstständig gefahren, ohne Züge, ohne Flugvorrichtungen. Das war super.
Da die Eltern mit waren, haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Einblick in familiäre Verhältnisse bekommen. Mhm. Wie war das? War das interessant für sie?
Ja, das war auch sehr interessant. Da hat es teilweise Schüler gegeben, die waren wie schizophren. So wie ich sie in der Schule miterlebt habe und dann zu Hause im familiären Umfeld. Also Schüler, die wirklich unsere kleinen Problemkinder waren in der Schule. Die immer ihr eigenes Ding machen wollten, die immer ausgerastet sind und geschrien haben und ich will nicht das und ich fordere dieses und jenes. Die waren die liebsten Kinder zu Hause mit ihren Eltern. Und haben auch, das war auch ganz überraschend, die haben teilweise ganz normale Unterhaltungen durchführen können. Mit den Eltern und dann auch mit uns. Und in der Schule hatten die unglaubliche Probleme, sich auszudrücken. Und auch so ganz ohne Zusammenhang haben die Wirrwarr gesprochen, teilweise in der Schule. Und zu Hause haben sie dann, oder mit den Eltern haben sie schöne, zusammenhängende, nachvollziehbare Sätze bilden können.
Also das heißt, es ist wirklich sehr interessant, was man da für Einblicke bekommt, in wie unterschiedlich aus auch schwer nachvollziehbaren Gründen. Ja. Also wahrscheinlich gibt es da gute Erklärungen dafür, aber die haben sie wahrscheinlich nicht. Ne? Wenn wir jetzt zusammenfassen, diese Schulerfahrungen, die sie gehabt haben, was nehmen sie für ihr Leben mit, für ihre spätere Berufslaufbahn als Lehrer mit oder ganz einfach als Julian Malkovich mit?
Naja, es war eine super Erfahrung für mich, einfach mal den Umgang mit lernbehinderten Menschen zu erfahren. Und sollte es in Zukunft auch mal, sollte ich mal an einer Integrationsschule unterkommen oder einfach nur ein oder zwei lernbehinderte Schüler meiner Klasse auch haben, dann habe ich jetzt natürlich eine ganz andere, einen anderen Umgang zu denen. Ich bin jetzt auf vieles vorbereitet worden, einfach durch die Praxis ein Jahr lang. Und ich sehe jetzt Lernbehinderte oder auch behinderte Leute auf den Straßen mit ganz anderen Augen. Was zuvor für mich, muss ich ehrlich zugeben, auch teilweise ein abschreckendes Bild war, weil ich es einfach nicht gewohnt war, weil ich damit noch nie konfrontiert worden bin. Das hat sich jetzt alles relativiert und weiß noch nicht, wie sich das auswirken wird auf mich, wenn ich wieder in solchen Lernfeldern tätig sein werde. Aber ich habe jetzt zumindest mal keine Befürchtung mehr und keine Angst.
Wird sich auch etwas ändern an Ihrem Unterricht mit Kindern, die keine Behinderung haben oder mit Schülern, die keine Behinderung haben? Haben Sie da auch noch was dazulernen können?
Da habe ich auch ganz viel dazulernen können, weil wenn man mit Schülern mit Lernbehinderungen arbeitet, muss man ganz stark auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Und ich glaube, es ist eben in der Regelschule im Mainstream nicht viel anders. Jeder Schüler hat individuelle Bedürfnisse. Natürlich haben wir nicht die Möglichkeit, dass wir so viele Assistenten noch im Unterricht haben. Und man muss als Lehrer eine Klasse von bis zu 20 Kindern koordinieren. Und es ist ja unmöglich, dass man eigentlich auf jeden wirklich individuell eingeht. Und trotzdem, glaube ich, habe ich jetzt einen besseren Überblick darüber, oder auch auf Details zu achten. Wo braucht er extra Anweisungen? Womit hat er Schwierigkeiten? Also ich glaube, da habe ich viel lernen können, einfach ein bisschen auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Einzelnen zu achten.
Mhm. Ja, im PISA-Prozess, wo eben die nordischen Staaten, wie Finnland zum Beispiel, immer sehr, sehr gut abschneiden, ist ja die Individualisierung auch immer wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Sie sind offensichtlich darauf aufmerksam geworden. Ja. Muss auch noch eine persönliche Bemerkung dazu sein. Bei mir war es auch so, ich bin Ende der 80er Jahre mal in längere Zeit, nachdem ich schon als Schüler in England gewesen bin. Und mir ist damals dort sehr aufgefallen, anhand vor allem von Rampen und Ähnliches, dass es da einfach ein größeres Feld an Möglichkeiten gibt von mobilitätsbehinderten Menschen. Ja. Und habe dann unter dem Eindruck dessen, wie sich die Möglichkeit ergeben hat, haben wir dann das Behindertenreferat der Hochschulwirtschaft gegründet, zusammen mit einer Kollegin im Rollstuhl. Mhm. Also haben Sie den Eindruck, ganz prinzipiell, ich weiß nicht, wie das heute ist, ist England weiter in Sachen Integration als in Österreich?
Mhm. Ohne dass ich mich damit im Wesentlichen beschäftigt habe zuvor und auch jetzt noch nicht, ist mir das sofort aufgefallen. Da ist England um einiges voraus. Allein was eben diese besonderen Rampen und Vorrichtungen für Behinderte betrifft, also auch die Präsenz der behinderten Leute in den Gesellschaften, das ist 100 zu 1. Ich frage mich immer hier in Österreich, also Leute haben mich dann gefragt, ja, was macht ihr denn zu Hause mit euren Behinderten oder inwieweit können die sich auch zeigen in der Gesellschaft, werden mit denen Ausflüge unternommen und. Und da habe ich gestockt, habe ich mir gedacht, ja stimmt, wo sind unsere behinderten Leute? Ich sehe sie nicht auf der Straße. Wo werden die eingesperrt? Und da ist der Umgang mit Behinderten ein ganz anderer. Und es ist normal, dass wenn man nach London reinfährt oder auch in kleineren Städten, dass man immer behinderte Leute sieht. Ob sie im Rollstuhl sitzen oder blind durch die Straßen gehen, ganz egal. Aber es ist einfach ein normaler Anblick im täglichen Leben.
Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca. Arranca sin piedad.
Mit behinderten Schülern, aber wir wissen noch nicht allzu viel, wer ist der Julian Walkowiak. Wir wissen, Sie machen eine Ausbildung auf der Universität als angehender Lehrer für Sport und Englisch. Wir wissen, dass Sie 25 Jahre alt sind, aber wo sind Sie geboren und aufgewachsen?
Geboren und aufgewachsen bin ich größtenteils in Salzburg. Und dann bin ich aber schon im frühen Alter mit 15 zum ersten Mal nach Amerika, nach Kalifornien. Und habe dazu einen Schüleraustausch gemacht. Zuerst mal für ein halbes Jahr, dann bin ich nochmal für ein ganzes Jahr hin, weil es mir so gut gefallen hat. Und dann habe ich die Schule abgeschlossen mit der Matura. Ich war auf der Waldorfschule in Salzburg und bin dann gleich mal reisen gegangen. Und war dann auch 8 Monate in Südamerika unterwegs und habe mich dann dazu entschlossen, in Wien das Lernstudium zu beginnen.
Was waren Ihre Motive, Lehrer zu werden?
Die Motive? Verschiedenste. Zum einen wollte ich immer schon einen sozialen Beruf ausüben. Zum anderen wollte ich immer einen familienfreundlichen Beruf ausüben. Und zum dritten, nachdem ich unglaublich gern auf Reisen bin und die Welt erkunde, habe ich mir gedacht, na super, als Lehrer hat man natürlich auch noch seine Freizeiten. Man arbeitet ja wirklich hart das ganze Jahr lang, solange die Schule geht, und dann hat man sich auch wirklich gut verdient, mal die Auszeit zu genießen. Und durch verschiedenste Praktika an Schulen habe ich das schon gemerkt, wie fordernd der Beruf wirklich ist, wenn man alles geben möchte. Und da bin ich auch auf gewisse Art und Weise ein Idealist und möchte auch wirklich das Beste aus mir rausholen, um einfach den jungen Leuten zu helfen, wo es nur irgendwie geht.
Wie waren die eigenen Schülererfahrungen?
Die waren ja ganz gemischt. Ich glaube, jeder Schüler...
Waren Sie gerne ein Schüler? Sind Sie gerne in die Schule gegangen?
Das ging einher mit der Pubertät, also davor und danach, zwischendrin natürlich nicht. Zuvor bin ich gerne auf die Schule gegangen und auch danach, einfach weil es ja ein toller sozialer Umgang ist, den man dort erlebt. Man kommt auf die Schule und trifft seine ganzen Freunde, na, warum soll man nicht gern hingehen? Und das Schöne meiner Schule war auch, dass sie sehr projektorientiert war und auch mit Auslandsreisen und so. Und das hat mich immer schon sehr interessiert. Und das sind auch die einzigen Erinnerungen, die ich wirklich noch an die Schule habe.
Also Sie waren in einer Waldorfschule. In einer Waldorfschule, meines Wissens, lernt man ja nicht nur Wissen, sondern man lernt auch Praktiken, Alltagspraktiken, wie zum Beispiel Brot backen oder Sägen oder so, oder Maschinen bauen. Wie war das für Sie? Diese ist doch ein bisschen Lebensweltnähe, oder nicht?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Also dieses ganze Brotbacken und Aussehen, das macht man halt in jüngeren Jahren. Aber dann auch später geht man zum Beispiel ans BMW-Werk in München und arbeitet da mal 3 Wochen am Fließband. Also auch wieder sehr lebensnah, damit man einfach die verschiedensten Spektren des Lebens kennenlernt. Und später macht man dann auch das Sozialpraktikum, wo man wirklich auch eben in Einrichtungen für Behinderte mal 4 Wochen arbeitet.
Also damals haben Sie auch schon mit behinderten Leuten gearbeitet?
Ja, mein Problem war, ich war zu diesem Zeitpunkt leider in Amerika wieder und die Waldorfschule dort hat kein so ein Sozialpraktikum gehabt.
Ah, aber das haben Sie jetzt nachgeholt, ganz intensiv. Glauben Sie, dass Alternativschulen wie eben die Waldorfschule oder die Rudolf-Steiner Schule einer ist, zu einer größeren Selbstbestimmung beitragen können von den Schülern?
Das glaube ich sehr, sehr stark.
Wie haben Sie das erlebt?
Na, einfach durch die verschiedensten Projektarbeiten hat man viel Freiraum, sich selbst zu entscheiden, was möchte ich tun, wie viel Zeit möchte ich da investieren, dann durch die verschiedensten Auslandspraktika auch.
Können Sie sich auch vorstellen, selbst dann an einer Alternativschule zu unterrichten?
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Jetzt möchte ich aber erstmal das ganze staatliche System durchmachen, damit ich das auch kennenlerne und dann werde ich wieder von Neuem schauen.
Sie haben ja schon erwähnt, Ihre zahlreichen internationalen Erfahrungen. Sie haben sich dann während des Lernstudiums entschlossen, auch ein Praktikum zu nutzen, beziehungsweise eigentlich kein Praktikum, sondern das Studium im Ausland zu nutzen. Und da waren Sie in Portugal, in Aveiro. Wie war das für Sie? Ich nehme an, Sie haben nicht Portugiesisch gekonnt, ein ganzes Jahr nach Portugal zu gehen.
Ja, das war unglaublich spannend. Und das war auch das Schöne daran, das Abenteuer, die Herausforderung. Und das habe ich auch gesucht. Und es war für mich überhaupt kein Problem, dass ich Portugiesisch im Vorhinein noch nicht gekonnt habe. Weil, wie ich schon oft im Leben erfahren habe, wenn man was möchte, dann erreicht man das auch und man geht ins Land und man lernt die Sprache ja von alleine. Nicht ganz von alleine natürlich, ihr habt auch einen Sprachkurs gehabt, gleich am Anfang einen Intensivsprachkurs. Und ja, also Schritt für Schritt ist es dann immer besser geworden, immer besser gegangen. Ich habe mehr verstanden, habe mich langsam auch ausdrücken können. Und so, am Ende des Jahres, war ich dann, habe ich mich wohl gefühlt, sagen wir so.
Und was war für Sie im Studium sozusagen in diesem Auslandsaufenthalt besonders wichtig?
Besonders wichtig waren, ich sage jetzt mal, nicht mal die akademischen Erfahrungen, die standen da mal im Hintergrund allgemein. Es war einfach wieder was Neues zu erfahren, ein neues Land kennenzulernen, neue Kulturen kennenzulernen, eine neue Sprache kennenzulernen, Leute aus aller Welt zu treffen, natürlich primär aus Europa, weil ich war mit einem Programm dort, das nennt sich Campus Europa, und da ist der Schwerpunkt auf Europa ausgelegt. Das heißt, ich habe viele Studenten aus, sagen wir, den baltischen Staaten kennengelernt, aus Serbien, aus Italien, aus Deutschland auch.
Sie haben gesagt, das Akademische stand nicht im Vordergrund, unmittelbar, aber Sie konnten doch auch das Universitätssystem vergleichen, wie es in Österreich ist und wie es in Portugal war. Ja. Was sind Ihnen denn da für Unterschiede aufgefallen? Gibt es Unterschiede?
Da gibt es Unterschiede, ja. Also in unserem System sind wir sicherlich noch selbstbestimmter. Ich suche mir hier die Stunden selbst raus, stelle den Stundenplan selbst zusammen. Und in Portugal ist es halt doch schon etwas verschulter, das Ganze. Man hat seine Lerngruppen, mit denen man eigentlich das ganze Studium bestreitet. Und man lernt nicht viel neue Leute kennen.
Sie haben jetzt vorhin angesprochen, das Programm Campus Europa. Mit diesem Programm kann man ja 2 Jahre auch ins Ausland studieren gehen. Das haben Sie auch vor, nehme ich an. Und Sie sind mit diesem Programm der Präsident des Student Councils, also der Studentenvertreter. Was ist da Ihre Aufgabe?
Da ist meine Aufgabe, dass ich die Studentenvertreter im Großen und Ganzen einmal koordiniere. Dann bin ich die Vermittlungsperson von den Studenten und den Professoren und auch den Büroleuten des Programms, den Machern des Programms. Und ja, ich schaue einfach darauf, dass die Bedingungen für die Studenten so studentenfreundlich wie nur irgendwie möglich sind. Und dass sich das Programm in die richtige Richtung entwickelt. Und natürlich bin ich auch sehr bemüht, dass mehr Studenten diese Möglichkeit nutzen. Weil es ist unglaublich, was dieses Programm einem eigentlich bieten kann, wenn man nur davon erfährt. Und wenn man bereit ist und mutig genug ist, dass man wirklich 2 Jahre auf ins Ausland geht.
Auch Studierenden mit Behinderungen?
Auf jeden Fall. Da sehe ich überhaupt kein Problem damit.
Sie haben vorhin gesagt, in die richtige Richtung. Was meinen Sie damit?
In die richtige Richtung meine ich primär mal, dass es studentenfreundlich bleibt, das Programm, dass die Studenten die Möglichkeit haben, trotz des Bologna-Prozesses noch ins Ausland zu gehen und diese Erfahrungen machen können, weil die dann in meinen Augen unglaublich wichtig sind. Es ist nicht nur eine Lebensschulung.
Trotz des Bologna-Prozesses. Aus Ihrer Antwort geht hervor, dass Sie den Bologna-Prozess auch etwas kritisch sehen. Warum?
Ja, weil leider mittlerweile schon oft bewiesen worden ist, dass, obwohl natürlich die stetige Anzahl der Studenten auch steigt, sinken gleichzeitig Zahlen der Austauschstudierenden. Das heißt, durch den Bologna-Prozess wird das ganze System verengt, die Auslandsaufenthalte werden verkürzt und es gehen nicht mehr so viele Studierende ins Ausland, weil sie einfach mit dem Studium dann Probleme haben werden.
Kann das damit zusammenhängen? Sie haben gesagt, noch sind die Studienpläne in Wien, lernt ist ja noch nicht dem Bologna-Prozess unterworfen, relativ frei. Kann das auch etwas zu tun haben damit, dass es dann einfach ein strafferes Curriculum gibt, also vulgo, dass es etwas verschulter ist und deshalb schwieriger ist, dass man gerade zur richtigen Zeit die richtigen äquivalenten Lehrveranstaltungen macht oder einfach in dem Korsett drinnen ist, dass man nicht so leicht rauskommt? Oder was sind die Ursachen aus Ihrer Erfahrung?
Genau das sind die Ursachen auch aus meiner Erfahrung. Also gerade wenn ich mit Studierenden in Portugal gesprochen habe, die in diesem strikten System auch drinnen sind, die haben einfach Angst gehabt, dass sie nicht ins Ausland, also wenn sie ins Ausland gehen, dass ihnen dann ihre wichtigsten Vorlesungen nicht angerechnet werden. Und wenn die nicht angerechnet werden, dann müssen sie zum Beispiel das ganze Jahr wieder wiederholen. Das engt einen natürlich unglaublich ein. Man kann sich nicht mehr frei bewegen im Studium, man kann nichts Neues erfahren, man kann nichts, sage ich sogar, Wichtigeres wie auf der eigenen Universität lernen.
Was haben Sie zum derzeitigen Zeitpunkt, Sie sind also mitten im Lernstudium, schon eher am Ende zu, was sind Ihre konkreten Pläne für die unmittelbare oder vielleicht noch ein bisschen weitere Zukunft?
In näherer Zukunft möchte ich eben noch mein zweites Jahr machen. Ich möchte unglaublich gerne nach St. Petersburg, nach Russland gehen, um auch die Möglichkeit des Programms voll und ganz auszunutzen. Und das wäre dann mein zweites Jahr. Das würde ich dann noch verbinden wieder mit einem Berufspraktikum. Da bin ich derzeit dabei, dass ich mir eine Stelle, also die Stelle gibt es, wir sind gerade am Verhandeln, ob ich dort auch wirklich unterkomme. Und das wäre wieder eine Integrationsschule für vor allem Schulschwänzer. Und dort gibt es dann auch ein Zirkusprojekt. Und nachdem ich auch Sport studiere, gefällt mir das natürlich unglaublich gut. Und dort wird einfach probiert, mit Hilfe verschiedensten Projekte wie dem Zirkusprojekt die Schulschwänzer wieder ins Schulsystem einzugliedern und zu integrieren.
Ich würde mir ganz gerne zum Abschluss des Interviews noch einen Word-Rap machen und bitte Sie, möglichst spontan zu antworten. Was ich gar nicht leiden kann?
Das sind engstirnige Professoren.
Ich höre besonders gerne
Buena Vista Social Club.
Diesen Menschen bewundere ich.
Es gibt keine spezielle Person, die ich bewundere, nicht nur eine Person.
Was ich gerne einmal probieren möchte.
Ich würde gerne Fallschirmspringen.
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 Mein Lebensmotto?
Habe ich keins.
Mein Lieblingsbuch?
Das wiedergefundene Licht.
Was ist das?
Bei dir zu meinem Blinden, der in Zeiten der Nazi-Besetzung in Frankreich ein Widerstandskämpfer war.
Mein Lieblingsplatz in Österreich?
Wien. In Otzegern.
In Otzegern.
Ja.
Bestimmter Platz?
Der Wilhelminenberg, die Stammhofgründer.
Okay. Mein Lieblingsplatz außerhalb Österreichs?
Portugal.
Was bedeutet für mich Behinderung?
Wenn ich nicht das tun kann, wozu ich fähig bin.
Dafür lohnt es sich zu leben?
Ins Ausland zu gehen und Erfahrungen zu sammeln.
Eines meiner besonderen Talente ist?
Neues auszuprobieren.
Mein wichtigster Plan für die Zukunft?
Offen bleiben für alles und sich auf nichts festlegen.
Ich danke für das Interview.